erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar ihm den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du recht tust, kannst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Benachteiligt. Eine junge Frau verliebt sich kurz nach Ende des Krieges in einen amerikanischen Soldaten. Es ist beiderseitige Liebe. Wie es aussieht, die Liebe fürs Leben. Sie verbringen Zeit miteinander so oft und so viel es geht. Ihrer Mutter gefiel die Liebschaft nicht. Sie wollte keinen Kaugummi-Soldaten als Schwiegersohn. Vor allem aber fürchtete sie, der Mann, es könnte etwas Ernstes draus werden, und dieser Mann würde ihr ihre Tochter wegnehmen und mit nach Amerika nehmen. Die Sorge der Mutter bekümmerte das Mädchen wenig. Und wie soll es anders sein? Es dauert nicht lange, da gesteht sie ihrem Liebhaber, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Auch er hat ihr etwas zu sagen, dass er nämlich zurückbeordert wird in die USA. Er sagt ihr zu, nur vorauszugehen und sie nachzuholen. Er kümmere sich um Wohnung und um alles, was nötig ist für die werdende Familie und holt sie dann nach Amerika, um sie zu heiraten. Bis dahin versprechen sie sich, einander zu schreiben. Allerdings wartet die junge Frau vergeblich auf Post aus Amerika. Es vergehen Wochen, es vergehen Monate, keine Antwort ihres Liebsten. Dann bekommt sie ihr gemeinsames Kind, allein. lebt weiter bei ihrer Mutter und arrangiert sich schließlich mit ihrem Schicksal. Ledige Mutter zu sein, kurz nach dem Krieg, das war ein Makel. Aber was wollte sie machen? Schließlich findet sich ein Mann, der sie trotz Kind liebt und heiratet. Beinahe vergisst sie ihre große Liebe in Amerika, denn sie findet in ihrem Mann einen liebevollen Menschen und guten Vater ihrer Kinder. Allerdings hält dieses kleine Glück nicht lang an. Ihr Mann wird krank und stirbt. Als nach vielen Jahren auch ihre Mutter stirbt und sie deren Wohnung ausräumt, findet sie verborgen in einer Schublade ein großes Bündel Briefe. Sämtliche Briefe ihres Geliebten aus Amerika. Schluchzend liest sie um Jahre zu spät von seiner Liebe, seinen Hochzeitsvorbereitungen, seinem Warten auf ihre Antwort, von seiner Enttäuschung. Auch ihre Briefe an ihren Geliebten findet sie darunter. Von einer Nachbarin erfährt die bestürzte Frau, dass ihre Mutter sämtliche Briefe abgefangen hatte. Ob sie das nicht gewusst hatte? Nein, hatte sie nicht. Benachteiligt, ausgebremst, um das Leben betrogen, so fühlte sich jene Frau. Nicht anders offensichtlich ihre Mutter damals. Sie fühlte sich benachteiligt gegenüber diesem Konkurrenten, der ihr die Tochter nehmen wollte. Angst, zu kurz zu kommen, nicht das zu bekommen, was ihr zusteht, das trieb sie dazu, auf ihre Weise den Konkurrenten auszuschalten. Einer von zweien hat einen Stein im Schuh. Benachteiligt, ausgebremst, auf der Verliererseite des Lebens zu kurz gekommen. Wer kennt solche Erfahrungen im Kleinen oder im Großen nicht? Ich kenne sie auch. Du auch? Ein mieses Gefühl, das einen beschleicht. Warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Was hat der andere, was haben die anderen, das ich nicht habe? Das ist die Situation Kains. Unverschuldet benachteiligt. Warum? Der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Woher weiß Kain das? Auf alten Bildern sieht man immer Kain und Abel, jeder mit seinem Altar. Und bei dem Abel geht der Rauch immer gerade hoch und beim Kain eben nicht. Ne? Aber das ist ja ein einfacher Versuch, das nachzukonstruieren. Woher weiß Kain das? Woran erkennt er das? Warum macht Gott einen Unterschied, wo doch beide unterschiedslos Gott ein Erntedankfest geben, nachdem Gott sie reich beschenkt hatte mit dem Segen ihrer Arbeit? Warum? Fragen, die der Text nicht stellt und darum auch nicht beantwortet. Wir werden zurückverwiesen auf die ganz menschliche Erfahrung, auf das, was wir in unserer Welt vorfinden. Kein fühlt sich zurückgesetzt, benachteiligt. Und das tut weh. Das ist verletzend. Es ist schwer einzusehen, warum bei Chancengleichheit der eine erfolgreicher ist, mehr Anerkennung und Zuneigung findet und warum der andere scheinbar zu nichts kommt und immer im Schatten steht. Verzwickter wird die ganze Angelegenheit dann noch, weil Kain eigentlich der Erstgeborene ist. Also wenn jemand Bevorzugung verdient, dann er. In vielen zwischenmenschlichen Konflikten wiederholen sich im Grunde die alten Geschwisterrivalitäten, die früher ausgetragen wurden oder auch vermieden. Empfundene Benachteiligung in der Geschwisterkonstellation, verlorene Machtspiele, die setzen sich fest, die setzen sich fort. Daran wird die Tragweite von Verletzungen sichtbar. Wie viel Bitterkeit wächst im Vergleich? Aus wie vielen Brüdern, Schwestern oder Freunden sind so Konkurrenten geworden? Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Sein Gesicht fiel ihm herunter, steht dort wörtlich. Oder genau genommen, im Hebräischen ist es immer Plural, seine Gesichter. Finde ich interessant, dass im Hebräischen man immer sagt, man hat nicht nur ein Gesicht. Ja, je nachdem, wie ich gucke, ich habe ganz viele Gesichter. Aber die komplette Packung seiner Gesichter fiel ihm herunter. Benachteiligung, Konkurrenz, Neid, Ärger, Wut, Gesichtsverlust. Das alles beim Gottesdienst. Das alles macht auch vor der Kirchentür nicht Halt. Vielleicht ist für so eine Situation der kleine Hinweis hilfreich. Glücklich macht nicht haben, was man will, sondern wollen, was man hat. Glücklich macht nicht haben, was man will, sondern wollen, was man hat. Allerdings, wenn die Luft brennt, wie zwischen Kain und Abel, helfen solche Sprüche wohl nicht mehr. Da bleibt die Frage, wie reagieren? Hier ist Konfliktmanagement gefragt, Krisenintervention. Und genau in dieser Sache spricht Gott den Kain an. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du recht tust, kannst du aufblicken? Wenn du nicht recht tust, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Gott spricht Kain an als einen, der es in der Hand hat, wie er reagiert. Kains Gefühlslage ist verständlich, aber sie legt ihn nicht fest. Ich kann nicht anders, das ist Selbsttäuschung. Doch, du kannst auch anders. Es liegt in meiner Hand, wie ich im Konflikt reagiere. Gott erinnert den Kain an seine Entscheidungsfreiheit und damit auch an seine Verantwortung. Wenn es dir gelingt, sagt Gott, wenn es dir gelingt, gut zu reagieren, dann kannst du deinen Blick heben. Dann wirst du dein Gesicht nicht verlieren. Aber es liegt in deiner Hand. Das musst du jetzt in diesem Augenblick mit dir selber vereinbaren. Wenn du zur Tür deines Herzens hinaustrittst, wenn du die Schwelle überschreitest, wenn du dein Inneres nach außen kehrst, wenn du aus deinen Gefühlen Taten werden lässt, dann wird das ablaufen, wofür du dich zuvor entschieden hast. Die Sünde beherrscht oder von ihr beherrscht werden. Gott droht dem Kain nicht, er zeigt ihm vielmehr die Dämonie der falschen Entscheidung auf. Wie gut, dass Gott dem Kain einen Moment zum Innehalten schenkt. Die Möglichkeit, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon mal im Konfliktfall eine ganz wichtige Entscheidung, wenn ich sage, ich polter nicht sofort raus, sondern ich halte inne. Ich schlafe eine Nacht drüber. Ich spreche mal mit den Menschen drüber. Ich bete darüber. Aber nicht sofort reagieren. Ein bisschen den Druck erst rauslassen. Verdampfen lassen. Und dann eine Reaktion überlegen. Und wie entscheidet sich Kain? Wie reagiert er? Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Doch mal gut gegangen. Was für ein Glück. Die beiden reden miteinander. Oder doch nicht? Es ist ein Schlüssel zur Lösung, wenn die Kontrahenten miteinander reden. Aber das ist es nur, wenn sie wirklich miteinander reden und nicht, wie im Fall von Kain, hinter diesem Reden eine List steckt. Eiskaltes Kalkül. Wenn hinter dem Reden oder wenn die Worte nur Fassade sind und sich dahinter der Abgrund auftut. Obwohl Kain redet, schweigt er in Wirklichkeit. Er redet weder mit Gott, der ihn ja angesprochen hat, noch redet er mit seinem Bruder Abel. Er spricht nirgends aus, was ihn zurecht wurmt. Wo wir nicht ehrlich miteinander reden, nicht ehrlich miteinander reden, ist der Tod im Topf. Kain redet mit seinem Bruder nur, um ihn zu töten. Es sind tödliche Worte. Tödliche Worte verfehlen ihr Ziel nicht. Und sie schmerzen länger als ein tödlicher Schlag. Die Lösung für Kains Konflikt wäre ehrlicher Dialog gewesen. Warum ist er nicht auf Gott zugegangen, mit dem er doch den eigentlichen Konflikt hatte? Warum hat er sich nicht bei Gott beschwert? Warum hat er nicht seine Wut zu Gott hingebrüllt? Zumal Gott bereits auf Kain zugegangen war und ihm damit sozusagen die Tür geöffnet hat. Kain bearbeitet den Konflikt nicht dort, wo er hingehört hätte. Wie oft bearbeiten wir Konflikte nicht dort, wo sie liegen, sondern fechten sie auf einer anderen Ebene aus. Machtkonflikte werden in Scheingefechten über Sachthemen ausgetragen. Kann man in der Gemeinde über Liederbücher streiten oder sowas, oder über was weiß ich was streiten, aber eigentlich geht es um die Machtfrage. Und hier wiederholt sich, wie oben erwähnt, genau das, was in der Geschwisterrivalität eingeübt wurde. Kinder streiten sich darüber, ob die Blume gelb oder rot gemalt werden muss, aber in Wirklichkeit geht es doch darum, wer der Bestimmer ist. Weder uns noch dem Kain ist das in solchen Situationen bewusst. Kain war im Recht und das muss zur Geltung gebracht werden. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Einem weiteren Trugschluss ist Kain zum Opfer gefallen, dem Trugschluss, dass der Tod des Konkurrenten seinen Konflikt lösen würde. Die Beseitigung eines Menschen, und sei es auch nur gedanklich, löst den Konflikt nicht. Er verewigt nur das Schweigen und macht es endgültig. Der Konflikt Kains ist größer geworden und unwiderruflich. Beseitigen, auch das Gedankliche, das ist keine Konfliktlösung. Wie oft hast du vielleicht versucht, den Menschen, der dich verletzt hat, gedanklich zu beseitigen? Deinen Ex-Ehepartner vielleicht? Deine Eltern, die dir so viel schuldig geblieben sind oder an dir schuldig geworden sind? Deinen eigenen Bruder, die eigene Schwester? Menschen, denen du aus dem Weg gehst, weil sie dich verletzt haben? Doch das Gegenteil dessen, was du beabsichtigst, passiert. Du wirst diesen Menschen nicht los. Du hast quasi ein Gefängnis in deinem Inneren gebaut. Und da hinein sperrst du solche Menschen. Du trägst sie in dir. Das merkst du daran, wie sehr sie dich beschäftigen. Jeden Tag nährst du sie. Und das sind gute Esser. Ahnst du, wie viel deiner wertvollen Energie diese Gefängnisinsassen täglich verbrauchen? Energie, die dir fehlt. Die legen dich lahm. Es gibt nur eine Lösung. Wenn du diese Menschen, die du tagtäglich mit dir herumschleppst, loswerden willst, dann musst du sie loslassen. Nicht töten, nicht einsperren. Loslassen. Lass sie zu Gott hin. Lass sie zu Gott hin los. Du kannst, du musst die Gefängnistür öffnen und sagen, ich halte dich nicht länger gefangen, ich gebe dich frei. Das bedeutet Vergebung. So geschieht oder so beginnt innere Heilung. Wenn du deine Gefangenen freigibst, deine Leichen im Keller, dann gewinnst du selber Freiheit. Wahrscheinlich strafst du den gedanklich getöteten Menschen gar nicht. Der weiß das vielleicht nicht mal, was du in deinen Gedanken mit ihm tust. Die kultivierte Wut, der Hass, die Verbitterung frisst dich selber auf. Du bestrafst dich, indem du das erlittene Unrecht verewigst. Vielleicht möchtest du einwenden, ich würde ja so gern vergeben, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. So einfach geht das nicht. Da ist einfach zu viel passiert. Gott sagt uns gerade durch Kain und Abel, doch du kannst. Es liegt in deiner Entscheidung. Vergebung ist zuallererst einmal eine Entscheidung. Wirklich eine Entscheidung im Kopf. Da muss der Bauch noch gar nicht mitkommen. Wahrscheinlich eine Entscheidung gegen dein Gefühl, gegen jedes deiner Gefühle. Aber Gott kommt dir zu Hilfe. Gott spricht das erste Wort. Gehst du darauf ein? Oder hast du Angst, dein Gesicht zu verlieren? Bei Kain lerne ich, das habe ich längst verloren. Aber du hast eine Chance, es wiederzufinden, deinen Blick wieder zu heben. Aber vielleicht sind es ja gar keine Menschen, die du in Gedanken tötest. Vielleicht ist es Gott selbst, weil er letztlich Schuld hat an deiner Benachteiligung, an deiner Verletzung. Vielleicht hast du Wut auf Gott, weil du sein Schweigen nicht ertragen kannst, weil du sein Eingreifen schmerzlich vermisst. Und ein Weg wäre, dass du Gott tötest durch Ignoranz, indem du ihn schlicht für tot erklärst, für nicht existent. Und wenn du an solchen Fragen dran bist, wenn diese Sache deine Sache ist, dann geh nicht so nach Hause. Sprich mich gern nach dem Gottesdienst an, ich nehme mir Zeit, ich höre einfach zu. Vielleicht kommen wir auch ins Gespräch und gern auch mit Gott. Und Gott hört sich das an und er hält das aus. Auch unsere Vorwürfe, auch unsere Klagen, auch unsere Wut. Ein ehrliches Gebet ist ihm ohnehin lieber als frommes Geschwätz. Doch zurück zu Kain. Leben mit der Vergangenheit. Viel ließe sich sagen zu seiner Tat, zu Kains, wie ich finde, dreister Rückfrage Gott gegenüber, soll ich meines Bruders Hüter sein? Viel ließe sich sagen zu dem Fluch, der ihn trifft. Ich habe ein kleines Gedicht von Ingrid Ebert, weiß nicht, wer Ingrid Ebert kennt aus Cottbus? Kleines Gedicht von Ingrid Ebert gefunden, das beschreibt sein Dilemma, Kains Dilemma. Abel liegt im Felde. Wohin soll sich Kain legen? Ruhelos streift er umher. Er hat den Hirten geschlachtet, nun bleibt er unbehütet. Mit Blut hat er sein Feld gedüngt, nun wächst die Angst darauf. Das alles wundert uns wohl nicht. Die Tat hat den Fluch verdient. Daran besteht kein Zweifel. Auch für Kain nicht. Was am Ausgang der Geschichte wundert, vielleicht sogar ärgert, ist das Verhalten Gottes. Dass Gott sich nach seinem Urteilsspruch so außerordentlich für Kain einsetzt, das gibt dem Schluss dieser Geschichte diese fragwürdige Note. Gott stellt den Mörder Kain unter seinen Schutz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott stellt den Mörder Kain unter seinen Schutz. Und wem das noch nicht reicht, der kann für Kain mal andere Namen einsetzen von Mördern. Warum? Mit dem Schutz Kains durchbricht Gott selbst die Spirale von Hass, Gewalt und Rache. Der Mörder darf leben, obwohl er sein Recht auf Leben verwirkt hat. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist die Barmherzigkeit Gottes in Person. Jesus benachteiligt sich selbst, begibt sich freiwillig auf die Verliererseite. Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Und deswegen ist der, der sich auf der Verliererseite fühlt, nicht allein. Er trifft auf Jesus. Jesus ist schon dort. Jesus hat geschwiegen, als Worte wie Waffen gegen ihn benutzt wurden, als Blicke ihn töteten. Aber er sprach das deutlichste Wort der Versöhnung. Nein, er wurde das deutlichste Wort der Versöhnung, als er am Kreuz hing. Seine verbindenden Worte am Kreuz bekommen vor der Kulisse des Brudermordes eine ganz aktuelle Brisanz. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Oder wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sein Tod reißt Gräber auf und Tote stehen auf. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Alle Trennung ist aufgehoben. Diese Kraft seines Todes und seiner Auferstehung will auch heute unter uns, mitten unter uns wirken. Will Gefängnistüren sprengen, unüberwindliche Mauern einreißen. Jesus möchte heilsam unter uns sein. Sein Gesicht in unserer Mitte hebt unseren gesenkten Blick wieder auf. Wir finden unser verlorenes Gesicht wieder. Jesus selbst gibt uns ein Gesicht. Das Gesicht, das zu uns gehört. Das Gesicht, das ihm und unserem Nächsten offen in die Augen schaut. Das Gesicht, das sich entkrampft und wieder lächeln lernt. Amen.